Warum sexuell traumatisierte Menschen andere weiter traumatisieren? Das ist das Thema unserer heutigen Sondersendung von Freakradio. Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung zum Themenschwerpunkt Gewalt. Wir wollen heute über das neue, von Rotraud Perner herausgegebene Buch Missbrauch, Kirche, Täter, Opfer sprechen und dies zum Anlass nehmen, um uns über die pathologische Komponente von sexuellem Gewaltmissbrauch zu unterhalten. Daher möchte ich zunächst eine provokante Frage zum Anfang stellen. Steckt hinter dem sexuellen Missbrauch auch eine psychische Behinderung der Täter? Ich begrüße zuerst Frau Universitätsprofessorin Dr. Rotraud Perner. Sie haben das Buch, wie gesagt, herausgegeben und möchte da gleich beginnen mit der Pathologie des Täters. Kann man von einer psychischen Behinderung sprechen und wenn ja, warum und wie äußert sich die?
Also wenn wir davon ausgehen, dass Gewalt nach der Definition von Johann Galtung jede Schädigung des Potenzials eines anderen Menschen ist, dann kommen wir zu dem Schluss, dass wenn jemand in seiner psychosexuellen Entwicklung durch eine einseitige Zurichtung zu einem ganz bestimmten Verhalten geschädigt wird, andere Verhaltensweisen selbstbestimmt entwickeln zu können, dann kann man sagen, ja, das ist eine psychische, auch eine soziale Behinderung. Ja, man könnte sogar auch von einer sexuellen Behinderung sprechen, weil das Potenzial eingeschränkt ist. Und das passiert zum Teil dadurch, dass jemand missbraucht wird. Aber zum Missbrauch gehört nicht nur der körperliche, der seelische, es gehört auch der geistige. Wenn jemand Sexualität verteufelt wird, wenn jemand in eine bestimmte Richtung gedrängt wird und alles andere verboten wird, ohne zu erklären, warum und wieso, dann ist das auch eine Zurichtung, wo die Person psychosexuell behindert ist. Sie wurde behindert und sie ist dann behindert.
Also Behinderung, wenn ich das nochmal kurz rekapitulieren darf, als eine Einengung und nicht volle, ganzheitliche Ausnutzung des Potenzials, das jeder Mensch hat.
Ja.
Als nächsten möchte ich Franz Babka vorstellen. Sie sind diplomierter Sexualberater und waren früher auch Pastoralassistent in der katholischen Kirche. Und Sie haben in Ihrem Artikel in diesem Buch auch über die Pathologie geschrieben, über die Pathologie der Täter, über die Pathologie dieses sexuellen Missbrauchs. Können Sie vielleicht kurz erläutern, was Sie damit gemeint haben, beziehungsweise was man in der Wissenschaft darunter versteht?
Ich gehe mal davon aus, dass viele der Täter auch Opfer sind, die den Verlust der eigenen Vitalität, der eigenen Lebendigkeit erleben mussten und versuchen, sich diese einerseits über das Opfer zu holen, gleichzeitig genau diese Vitalität und Lebendigkeit am Opfer töten. Und ich denke, das ist auch eine der gravierendsten Auswirkungen auf das Opfer, wenn seine Vitalität und seine Lebendigkeit ihm genommen wird. Man muss dann sehr wohl auch unterscheiden von Auswirkungen auf das Opfer, solange es unter dem Einfluss des Täters steht. Hier ist vor allem zu beobachten eine große Verwirrung, große Anpassungsleistung, um den Täter zu schützen. Die späteren Folgen haben wir psychosomatische Störungen und im Extremfall werden auch Phänomene beschrieben, die dem posttraumatischen Stress gleichkommen. Dieser Begriff, der ist ursprünglich beschrieben worden bei Rückkehrern aus dem Vietnamkrieg, was auch die Schwere der Tat im Sinne der Auswirkung auf das Opfer versucht zu skizzieren.
Ja, Frau Dr. Perner, Sie haben in Ihrem Buch im ersten Kapitel dieses Kapitel mit einer Bibelstelle eingeleitet, mit der berühmten Bibelstelle mit dem Mühlstein, wo es für den Täter besser wäre, einen Mühlstein um den Hals zu haben, der sowas gemacht hat, und Sie damit auch zum Ausdruck gebracht haben, was auch für eine Last sich aufgeladen hat, die die Täter haben, nämlich in der Bibelstelle, die spricht eben von den Kindern, die in den Mittelpunkt gestellt werden, wo man denn noch den Apostel sagt, ihr sollt so werden wie die Kinder, das ist in diesem Zusammenhang gewesen. Und dieser Mühlstein, der wird aber, Herr Dr. Richard Picker, auch auf die Kinder letztendlich oder auf die Opfer, es müssen ja nicht immer Kinder sein, aber es sind in manchen Fällen noch Kinder gewesen, sozusagen übertragen. Ich möchte noch zuerst sagen, Sie sind Theologe und Psychotherapeut, also beides. Welchen Zugang haben Sie zu diesem Bild des Mühlsteins?
Zum Mühlstein habe ich den Zugang einer persönlichen Erschütterung, weil wenn man die Lebensläufe oder Lebensgeschichten von Menschen betrachtet, die in so ein Geschehen verwickelt sind, dann haben die ganz grob gesprochen ein Weltbild, das einfach falsch bis mangelhaft ist. Und ich habe ein Buch, das ist schon 10 Jahre alt, Krank durch die Kirche. Da habe ich versucht, sozusagen ein Negativglaubensbekenntnis zu formulieren, wo alles drinsteht, was falsch ist. Nicht? Wie zum Beispiel, jeder, der sündigt, kommt in die Hölle und da kommt er nicht mehr raus. Nicht? Fertig. Das ist eins dieser hasserfüllten Worte. Und jetzt kann man zeigen, dass viele Opfer da gar nicht rauskommen können, weil sie mentalitätsmäßig samt dem Täter ein gleiches Weltbild haben. Die sitzen da im selben Boot, was unglaublich tragisch ist, da ist niemand dran schuld, das ist eher ein Schicksal. Ne? Und da gibt es einfach keinen Ausweg, inklusive Pfarrer, Ärzte, Sozialarbeiter und so. Am ehesten herauszukommen, haben Chancen nach meiner bescheidenen Erfahrung, Leute, die überhaupt mit dem kirchlichen Bereich nichts zu tun haben, zum Beispiel nationale Lehrer. Ich komme aus einer Nazi-Familie, leider, aber es ist halt so. Die waren da zum Beispiel überhaupt nicht drinnen. Aber die waren auch der Meinung, dass alles Natürliche gut ist und zuzüglich, dass alle Pfarrer sowieso lügen. Das waren sozusagen Ausstiegsdrogen für so ein Syndrom. Wenn ich das wirklich glaube und dazu noch fest schwimme und wandern gehen wollte und klettern am Beilstein, dann schaut es anders aus, als wenn man sozusagen in einer geschlossenen Gesellschaft lebt, die alle nur negative Verstärker haben. Also das ist entsetzlich.
Also das heißt, möchte ich nochmal nachfragen, dass die Kirche eigentlich statt Heilung mit diesen vielen kleinen Verboten, Einschränkungen, Verbot der Sexualität zum Beispiel und auch der Hierarchie eigentlich genau das Gegenteil erreicht, ja. als letztendlich von der Bibel ausgeht, mit der Gleichheit, mit der Liebe, mit der ganzheitlichen Liebe.
Das ist leider falsch. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich sagen könnte, von der Bibel ausgehend. Das Alte Testament ist nicht so weit weg vom Koran. Mhm. Und das ist eine typische Schrift des östlichen Mittelmeerraumes. Da gehören auch noch die Syrer dazu und die Araber eben mit dem Koran. Die haben eine unglaubliche Rechtschaffenheit. Und da wird immer der Gute belohnt und der Böse bestraft. Und wenn man jetzt der Böse ist, ist chancenlos.
Okay, also Schwarz-Weiß-Denken versus Buntheit und Vielfalt des Lebens.
Und dann ist noch was. Nicht? Es wird ja nicht, das ist der Verzicht auf Vernunft. Mit einem griechisch-römisch gebildeten Menschen können sie über Vernunft diskutieren. Aber mit jemandem, der da identifiziert ist, da gibt es Gottes Wille und die drunter, die das auslegen und dazwischen ist kein Millimeter Spalt. Hat mir einmal ein sehr gescheiter Priester gesagt. Er hat gesagt, schau, wenn Gott sagt, du musst in das Eck da oben hinsetzen und dort eine Stunde sitzen bleiben, musst du das tun. Da kannst du nicht sagen, das ist ein blöder Befehl. Ne? Und mit einer solchen Mentalität können sie aus einer solchen Sache nicht raus.
Ja, aber das Zweite Vatikanische Konzil hat dem Gewissen einen höheren Stellenwert zugemessen. Gut, das ist auch umstritten in manchen Kreisen und hat da vielleicht eine emanzipatorische Entwicklung einleiten können, sage ich jetzt einmal, von meiner Erfahrung her, der in den 60er Jahren aufgewachsen ist. Aber ich würde gerne auch noch zu unserem nächsten Gast kommen, Herr Sepp Rothwangel. Sie sind Betroffener und Buchautor und ich würde bei Ihnen fragen, eben zur Stellung und zu den Auswirkungen, die das Ganze auf die Betroffenen hat. Wie ist das eigentlich? Was geht in den Leuten, denen das passiert, vor? Also im Buch sind mir zwei Dinge vor allem aufgefallen. Vielleicht können Sie zu einem der beiden was sagen oder vielleicht zu beiden. Also das eine ist diese Verwirrung, die da ausgelöst wird. Und das zweite ist dann, dass man sich, so wie von Anna Freud gesagt wird, diese Identifikation mit dem Angreifer, was Sie auch mit dem Stockholm-Syndrom, Frau Dr. Perner, in Verbindung gebracht haben in diesem Buch. Haben Sie auch diese Erfahrungen gemacht, dass es diese Phänomene gibt?
Da kann ich nur lachen dazu und dem Herrn Dr. Bicker vollkommen recht geben. Die Verwirrung trifft sozusagen total zu. Ich bin im Gefolge dieser Misshandlungen psychotisch geworden und konnte mich eigentlich nur dadurch befreien, eigentlich, wie auch Dr. Bicker sagte, dass ich den Weg, wenn man so will, vollkommen weg von der Kirche gesucht habe und eben in der Natur beziehungsweise auch in den Naturwissenschaften gesucht habe. Ich möchte zu dem Wort Missbrauch auch noch etwas sagen und auch zu der Stelle über den Mühlstein. Es heißt nämlich dort wörtlich, wer die Kinder oder diese Geschöpfe verführt. Ja. Genau. Und dieses Wort verführen hat in gewisser Weise schon eine Mittäterschaft in sich. Also, weil wenn jemand nicht mittun würde, dann kann man ihn nicht verführen. Also das ist schon in der Bibel selbst sozusagen ein ganz, ganz gefährlicher Ansatz, der hier gesetzt wird. Und dieses Wort Missbrauch enthält auch schon eine Form von Verdinglichung. Denn gebrauchen oder brauchen tut man ein Ding. Und mir persönlich ist es so widerfahren, dass ich, wenn man so will, meinen Weg aus dieser Situation gefunden habe, indem ich gesagt habe, missbraucht in dem Sinn, für mich bin ich nicht worden, denn obwohl derjenige, der das getan hat, für den war das ein Missbrauch, wenn er es eingesehen hat. Nur für mich war das eine, nennen wir es Manipulation, nennen wir es sexuelle Misshandlung, nennen wir es pädosexuelle Tat oder wie immer. Aber auch rückwirkend kann ich nur jedem Betroffenen raten, sich nicht auf dieses Wort Missbrauch einzulassen, sondern sich zu befreien von der Selbstverdinglichung. Auch ein Kind ist kein Ding, obwohl es das heißt. Ein Kind ist eine Person und als Person kann man nicht missbraucht werden. Also dazu.
Darf ich an der Stelle kurz einhaken, aber ich bleibe noch bei Ihnen. Kann man jetzt sagen, wenn wir jetzt ganz klar hingestellt, letztendlich ist es ein Mist, ein Müll, den der Täter dem Opfer überstülpt. Das kommt nicht vom anderen, das geht von dem aus, der das macht und involviert sozusagen den anderen, der davon überhaupt vorher nichts gewusst hat, in diesen Mist, wenn man das einmal so sagen könnte.
Dem kann ich vollkommen zustimmen. Ein Kind, das also vor der Pubertät noch ist, der hat vielleicht gewisse Vorstellungen oder hat ein gewisses Wissen über Sexualität, aber hat es selbst in dieser Form noch nicht erlebt. Und ist vollkommen überfordert. Also man muss sich das vorstellen, was das heißt für ein jetzt sagen wir mal 10, 12 oder noch kleineres Kind, wenn der sexuell von einem Erwachsenen gebraucht wird. Ja. Er kann ja demjenigen nichts geben. Ja, also wenn wir jetzt von Sexualität sprechen, so ist ja das etwas, wo zwei Menschen einander etwas geben. Aber was kann dieses kleine Kind einem Erwachsenen geben? Es kann ihm ja nichts geben. Der Erwachsene kann ihm nur wegnehmen, was immer dieses Kind hat. Aber das Kind kann nichts geben.
Und da würde ich jetzt gerne die zweite Frage noch anreichen, zum Begriff Missbrauch. Könnte man noch sagen, dass Missbrauch zumindest in dem Sinn vorliegt, dass statt der Zuwendung, der liebevollen Zuwendung, die ein Kind sich ja erwünscht und erwartet vom Erwachsenen, dass er Manipulation erhält und dass das Kind oder wer immer, es könnte ja auch ein älterer Mensch sein, nicht respektiert wird in seinen Bedürfnissen, keine Verantwortung des Täters für sich selbst und für den anderen übernommen wird, sondern den einfach gebraucht, wie man eine Sache gebraucht.
Ja, richtig. Das Kind wäre ja derjenige, der etwas braucht. Ja? Ja. Das Kind braucht Schutz, Zuwendung, Liebe. Und es ist nicht in der Lage, selbst diese Dinge von sich aus zu geben. Diese Liebe, die jetzt der Erwachsene speziell in dieser Form haben möchte. Das ist unmöglich, dass ein Kind das geben kann. Es kann sicher Liebe geben und in der Form, dass es Freundschaft für Gleichaltrige haben kann und geben kann und natürlich zu seinen Eltern Liebe empfindet. Also das ist sicher etwas, was Kinder können. Aber sie können nicht eine Liebe oder jetzt sagen wir eine sexuelle Liebe einem Erwachsenen geben. Das können sie nicht.
Ja. Dann hätte ich noch gerne zu diesem Aspekt die Identifikation mit dem Täter noch gerne nachgefragt in der Runde. Wie äußert sich die?
Ich würde so sagen, in dem Moment, wo etwas passiert, was ich nicht verstehe, und ich bin unwissend, denke ich, der andere wird schon wissen, was gut ist und wie sich's gehört. Und wenn es mir nicht gut tut, wenn ich das nicht will, dann ist an mir was nicht in Ordnung. Und jetzt versuche ich vielleicht mich zu wehren. Aber wenn ich mich zu wehren versuche, habe ich ja keine Chance, weil die andere Person nicht nur größer ist und mächtiger und wissender, sondern sie hat außerdem die Wahrheit für sich gepachtet, weil sie sagt, das Kind lügt. Das heißt, dem Kind bleibt gar nichts anderes übrig, zu seinem Selbstschutz, zu seinem Überleben, sich hinter diese Person zu stellen, weil damit ist es nicht mehr in Opposition und wird nicht mehr angegriffen. Das heißt, was das Kind braucht, sind eigentlich dritte Personen, die sagen, heute, was passiert denn da? Das ist ja nicht in Ordnung, was der Erwachsene macht. Und diese dritten Personen sind üblicherweise nicht vorhanden, weil Verbrechen es an sich haben, dass sie im Geheimen geschehen und nicht vor großem Publikum. Aber wenn andere etwas mitbekommen, haben sie genau dieselbe Identifikation. Das kann ja gar nicht wahr sein. Das kann doch nicht der Papa gewesen sein. Das kann doch nicht der Herr Pfarrer gewesen sein. Das kann doch nicht der Herr Doktor im Spital gewesen sein oder der Pfleger oder wer auch immer. Es ist so undenkbar, dass jemand Macht missbraucht. Und zum es Thema Missbrauch...
Macht kann man missbrauchen.
Also so das, ist es. Ja. Und dann kommt aber noch ein Brauchtum dazu.
Ja?
Dass man wirklich sagen muss, es gibt gute Bräuche, die machen gute Gefühle, was weiß ich, wenn man tanzt oder so. Und dann gibt es schlechte Bräuche, die einen schädigen, die einen auch die Wahrheit zerstören, weil man gar nicht sagen darf, was wirklich wahr ist.
Könnte man sagen, dass diese Täter auch einen Machtmissbrauch begehen, wenn sie sexuellen Anführungszeichen also
ich denke, das ist ja das Geheimnis auch das in der Sexualität.
Sie könnten sonst gar nicht machen, wenn sie keine Macht hätten. Ne?
Ich würde so sagen, Sexualität hat ja immer auch Begehren drinnen. Das heißt, ich wünsche mir ja, dass die andere Person so ist, wie ich sie haben will, egal wie alt die ist etc. Und das Geheimnis besteht ja darin, dass ich darauf verzichte, die andere Person zu manipulieren und einzuschüchtern, eben zu verdinglichen, sondern dass ich sie als Person respektiere. Und wenn ich merke, da ist ein Nein, da ist kein Entgegenkommen, da ist kein Gleichklang, dass ich dann im Abstand bleibe und nicht mich aufdränge. Und genau bei diesen Autoritätsberufen oder auch Autoritätsfunktionen, wie zum Beispiel in der Familie, habe ich ja die volle Macht.
Ich glaube, da kommen wir auf ein bedenkliches Nebengleis. Nämlich, es ist eigentlich ein Nebengleis. Weil wenn ich von den Sachen ausgehe, die ich erlebt habe, auch ich war natürlich in einer Gruppe drinnen, in einem Internat und so. Aber ich war schon, glaube ich, 20 Jahre oder 18 Jahre, nicht? Da liege ich ganz harmlos auf einem Doppelbett, auf einem Stockbett in einem Ferienhaus und ein alter Pater kommt rein. Wirklich ehrenwerter alter Mann. So. Und ich war halb döselig und der stellt sich zu meinem Bett und sagt zu mir, hör einmal, Richard, darf ich dich was fragen? Ich habe mich geehrt gefühlt mit meinen 18 Jahren noch immer. Nicht? Ich habe gesagt, na selbstverständlich können Sie mich was fragen. Nicht? Ich habe sozusagen innerlich halb acht angenommen. Ja. Und dann sagt er zu mir, ja Richard, sag mir mal, kennst du schon die geschlechtliche Lust? Müsste es vollkommen harmlos vorkommen aufs Erste, obwohl wenn man länger nachdenkt, was bringt denn dazu, mich blitzartig um 15 Uhr eines Tages zu fragen, ob ich schon die geschlechtliche Lust kenne. Ich habe gesagt, aber natürlich nicht und ich bin eh so brav und heilig und was weiß ich. Es hat auch übrigens auch gestimmt, ne? Nebenbei bemerkt, ich habe ein vorbildliches Leben geführt. Na, ist er rausmarschiert. Es hat mich vollkommen kalt gelassen, wirklich. Keine schlechte Nachwirkung, aber eigentlich war es eine miese Anmachung, ganz genau besehen. Ne?
Ja, Franz Papka.
Ich möchte das ganz gern aufgreifen, was Dr. Picker gesagt hat mit dem Habt Acht. Das ist etwas, wenn man jetzt sage ich, mit Opfern spricht, auch oft erzählt wird, dieses ausgezeichnet sein, ausgewählt werden, etwas Besonderes in einer Gruppe zu sein. Und ich denke von diesem Machtmissbrauch, dass die Täter ein sehr gutes Gespür haben für Bedürftigkeit der Opfer. Und das Opfer bekommt oft nicht nur die Gewalt zu spüren,
sondern es passiert ja auch eine Zurichtung, damit das Opfer gewähren lässt. Und in dieser Zurichtung beschreiben dann die Menschen, die das erlebt haben, sehr oft, dass sie eben Zuwendung bekommen haben. Das war jemand da, der ihnen zugehört hat. Und ich war plötzlich jemand Besonderer und ich nehme das in Kauf. Und ganz schlimm ist dann der Moment, wenn der Täter sein Opfer fallen lässt, weil es nicht mehr in das Beuteschema passt.
Also sozusagen, man könnte auch fast sagen Zuckerbrot und Peitsche. Mit dem Zuckerbrot wird man geködert und dann fallen gelassen und das ist dann das größte Unglück sozusagen, naja, oder?
Aber man muss noch was sehen. Nicht? Ja. Der Täter, so wie es ja schon X-Berg heißt, ist ja höchst bedürftig und ist keineswegs der tolle Zampano, der alle Leute zusammenhaut. Das ist meistens, bis auf diesen einen Sektor, jemand sehr begabter, zum Beispiel der Kardinal Groher, war ein ganz begabter Pädagoge, also jung war, den Petronell Kaplan. Der war kein besser Mensch in dem Sinn. Der ist aber im Laufe seines Lebens gesunken, und zwar gewaltig gesunken. Ne? Und das weiß man, darum kann man darüber ruhig reden, weil das alles im Profil gestanden ist, lang und breit. Und der springende Punkt ist jetzt der, dass es eine zauberhafte Situation zwischen Täter und Opfer entsteht. Eine Situation, die so schön ist wie nichts in der Umgebung. Und dann kommt so eine Sache, naja, die verstehen uns nicht und es ist was Besonderes. Dann sagt der Kardinal Groher, das ist die Liebe Gottes, die du jetzt erlebst. Ne? Und das wird immer höher und höher und höher. Und am Schluss glaubt er das, weil es ja eigentlich eine Art Teilhypnose ist. Ne?
Das ist der Heiratsschwindlerschmäh.
Ja. Jetzt würde ich gerne bei dem bleiben, beim Kardinal Groher Beispiel. Der hat doch bis zum Schluss sich in der Öffentlichkeit nicht gestellt. Und in dem Buch wird ja mehrmals angesprochen, das Bibelzitat, die Wahrheit wird euch freimachen. Und im Bibelzitat geht es weiter, freimachen von der Knechtschaft der Sünde oder von der Sklaverei durch die Sünde. Und jetzt würde ich gerne auch zu den Strukturen kommen. Ist es nicht so, dass Geheimhaltung in Organisationen eigentlich immer den Mächtigen nützt, die in diesen Organisationen drinnen wirken und eigentlich die anderen dann leer ausgehen lässt oder sie einfach allein stehen im Ring so, oder sich sogar gegen sie wendet?
Naja, nicht nur den Mächtigen, sondern überhaupt der ganzen Organisation. Die Gesamtheit muss gerettet werden. Und beim Groher war es genau dasselbe. Der Papst hat verboten, dass er sich äußert. Der Kardinal Meissner von Köln hat gesagt, sowas macht ein Kardinal nicht. Ne? Und das war die Linie. Und ich selbst habe mit ein paar Bischöfen telefoniert und gesagt, das können Sie glauben, was die da sagen beim Kardinal Groher. Aus vielen Gründen konnte man das sagen.
Und das hat sehr lange gebraucht, bis ein Bischof aufgestanden.
Die haben das nicht geglaubt. Die waren nicht böse. Die haben gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben gesagt, da reden Sie mit der Frau Haslinger, glaube ich, die heißen. Ne? Reden Sie doch mit der Frau Haslinger. Das ist die Mutter. Die erzählt Ihnen das alles. Glauben Sie wirklich? Sie sagt, ja, ich glaube das wirklich. Reden Sie mit der Frau Haslinger. Dann die Sorschei, ne?
Da bewahrheitet sich wieder das Wort, das nicht sein kann, was nicht sein darf.
Ja.
Und jetzt möchte ich gerne zu Ihnen kommen, weil ja, da haben wir es ja auch schon angesprochen, derjenige, dem das passiert ist, der das an die Öffentlichkeit gebracht hat, der die Wahrheit gesagt hat, sich getraut, die Wahrheit zu sagen, gegen den ist man dann losgegangen. Ja. Und zwar die Leute, die gesagt haben, das ist unmöglich, der kann ja nur ein Spinner sein. Und Sie haben das auch erlebt?
Ja. Ich habe als 13-Jähriger sozusagen oder als 12-Jähriger, wie diese Vorfälle bei mir waren, mich sogar damals mit schlotterndem Knie zum Direktor dieses Internats gewagt und habe ihm von diesen Vorfällen berichtet. Das muss man sich vorstellen, dass ich mir das überhaupt getraut habe damals. Und der hat mich in einer Gegenüberstellung mit dem Präfekten dann eben zur Rede gestellt und das Ganze dann als kindliche Fantasie dargestellt und ich habe darüber schweigen müssen. Und das dann 7 Jahre lang noch. Und ich wurde also in der Folge dann natürlich gemobbt, was nur geht, so würde man das heute benennen, bestraft, durfte wochenlang nicht nach Hause fahren. In dieser Form ist es abgelaufen. Aber ich würde sagen, das Schema läuft, was den Staat betrifft, in irgendeiner Weise heute noch gleich weiter. Denn der Grund, warum ich überhaupt jetzt an die Öffentlichkeit gegangen bin, ist, wie der österreichische Staat vorgegangen ist bei der vor kurzem stattgefundenen Einberufung zum Runden Tisch, wo explizit Betroffene ausgeschlossen wurden, um daran teilzunehmen von dieser Teilnahme. Und die Ministerin hat auch gesagt, also es gibt keine Verjährung von diesen älteren Fällen. Die Betroffenen müssen sich an die Kirche selbst wenden und an die kirchliche Ombudsstelle. Und ich kann nur sagen, das ist entwürdigend.
Ja, also
ich fühle mich von diesem Staat verlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke daran, auch diesen Staat zu verlassen.
Ein Beispiel nur, einerseits wäre es undenkbar heutzutage, dass man, wenn es um Frauenangelegenheiten gibt, keine Frauen mehr einbezieht. Hier sind die Betroffenen draußen geblieben, auch in Sachen Behinderung, weil Freak Radio beschäftigt sich ja mit dem Thema immer wieder, muss festgestellt werden, dass auch dort immer wieder die Betroffenen eigentlich draußen vor der Tür stehen. Obwohl es gesellschaftliche Entwicklungen gibt, offensichtlich halten sich andere Strukturen. Frau Dr. Perner?
Was mich besonders stört, ist immer das Beiziehen von Psychiatern, weil damit von vornherein die an die Wand gemalt wird, das wären psychisch kranke Personen, die sich aufregen, zu Unrecht aufregen, indem sie Unrecht anklagen. Und man sieht nicht, dass die psychischen Beeinträchtigungen ja die Folgen dieser Übergriffe sind, sondern es wird umgedreht, ja. Es werden die Opfer pathologisiert. Ich kenne viele Fälle, du gehst zu einer Ombudsstelle und dann sitzt dort der Psychiater, der feststellt, ist der gestört oder nicht gestört. Und das ist eine ganz miese Pathologisierungsstrategie, die aufgezeigt gehört.
Franz Papp, bitte.
Und ich sehe da auch einen Parallelprozess, also dass das Opfer oder die Opfer erleben, dass jemand sie verdinglicht, dass jemand etwas mit ihnen macht, dass jemand weiß, was gut für sie ist und was zu tun ist. Und dann gehen sie an die Öffentlichkeit und dann wird ein Gremium einberufen, das wieder weiß, was für die Opfer gut ist.
Das heißt, den Subjekten nimmt man von Anfang an immer wieder was weg. Zuerst nimmt man ihnen die Integrität und dann ab dem Zeitpunkt sind sie Fälle, um die man sich kümmert, für die man weiß, was zu tun ist.
Man nimmt ihnen die Sprache und die Stimme, ja. Und die Selbstbestimmung.
Und die Mündigkeit.
Ja.
Und mundtot machen ist auch tot machen.
Und jetzt würde ich gerne auch kommen sozusagen zu den Heilungsmöglichkeiten und da würde jetzt sich die Frage gleich anbieten, wie könnte man dieses Ich wieder erringen?
Indem die anderen respektvoll und wertschätzend nachfragen, was die Opfer brauchen. Ihnen wieder die Sprache lassen, nicht wegnehmen, sondern lassen. Also auch nicht geben, weil wenn ich gebe, bin ich schon wieder der Besserwisser. Einfach den Raum freilassen, dass die Betroffenen sich selbst artikulieren können und aufpassen, dass sie nicht schon wieder irgendwo eingeschüchtert werden.
Und wir müssten uns auf dem Gebiet der Wahrheit treffen, also der faktischen Wahrheit, was ist wirklich passiert. Und wenn man sagt, beschreiben wir, was wirklich passiert ist, einfach so wie man einen Verkehrsunfall beschreibt, ne? Ohne Wenn und Aber, dann hat man eine gemeinsame Plattform, die hat eine unglaubliche Kraft. Und dann geht's weiter. Sowas könnte heilen. Es ist ja eigentlich
ja,
fast...
Ne? Das ist genau der Ansatz, den ich also auch verfolge und der Grund ist, warum ich also diese Webseite gegründet habe. Die lautet also www.wir-offenbaren.com. Es gibt noch weitere Gruppen wie betroffen.at, die unabhängig oder nicht abhängig von den Kirchenorganisationen sich gebildet haben und sich untereinander auch vernetzen und Selbsthilfe sozusagen anbieten.
Wir werden auf unserer Homepage von Frick Radio auch diese Adressen und auch das Buch noch einmal anbieten. Sie können dann nachschauen unter www.frick-radio.at. Wir sind schon fast am Ende und noch als Letzten würde ich den Herrn Franz Babka fragen, eben zum Thema Heilung, so als einen Ausblick sozusagen oder vielleicht auch für unsere Hörer. Wenn man auf sowas aufmerksam gemacht wird, auch als Außenstehender jetzt nicht nur, wie kann man da am besten drauf reagieren, damit das heilende Wirkungen haben kann?
Also ich sehe es ähnlich, wie es die Protrat Perner auch schon skizziert hat, nicht machen. Wenn ich davon Kenntnis bekomme, in Beziehung gehen mit dem Menschen, der sich hier mitteilen möchte, ihm Raum geben, seine Wahrheit zu spüren, auszusprechen und den Weg, den dieser Mensch dann gehen will, das kann in die Öffentlichkeit gehen sein, es kann auch ein ganz anderer Weg sein, wertschätzend und respektvoll zu begleiten.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für die spannende Diskussion. Noch einmal würde ich gerne das Buch vorstellen, Rotraud Perner, Missbrauch, Kirche, Täter, Opfer, wo viele, die hier am Tisch sitzen, auch mitgeschrieben haben. Und vielleicht, weil das hier auch auf dem Tisch liegt, vom Richard Bicker, Krank durch die Kirche, katholische Sexualmoral und psychische Störungen. Und ich verabschiede mich, danke den Gästen hier im Kulturcafé und sage auf Wiederhören.